Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das sind unsere Themen. Wichtiges Zeichen. Die Europäische Zentralbank ist bereit, auch griechische Ramsch-Anleihen zu kaufen. Viele reiben sich darüber die Augen. Wir werfen einen Blick auf die Börsen. Dann starker Zusammenschluss. Mit United Airlines und Continental entsteht eine der größten Fluggesellschaften der Welt. Zentrale Verhandlungen. Beim UNO-Atomgipfel geht es um die nukleare Zukunft der Welt.
I expect success, but this is a guarded optimism in my part.
Vorsichtiger Optimismus des Vorsitzenden Libran Kabaktulan, der Bericht zum Auftakt in New York. Und schließlich Muslime in der Schweiz beklagen sich über unsere Wahrnehmung.
Die Realität und die Diskussion, die ist teilweise ein bisschen verschieden.
Wir suchen und besuchen Sie, die Realität der Musliminnen und Muslime in Basel. Hier im Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Zunächst aber Nadja Ruch, sie hat die Nachrichten des Tages.
Die deutsche Regierung hat dem Notkredit für Griechenland zugestimmt. Nun ist noch das Parlament dran. Es soll 22 Milliarden Euro bereits in den nächsten Tagen in einem Eilverfahren genehmigen. Für die deutsche Kanzlerin Angela Merkel ist klar, dass mit der Hilfe für Griechenland Deutschland auch sich selber hilft.
Die Reaktion in Form des Gesetzes bedeutet nicht nur, dass wir Griechenland helfen, sondern sie bedeutet, dass wir damit den Euro als Ganzes stabilisieren und damit auch den Menschen in Deutschland helfen. Denn eine stabile europäische Währung ist ein außerordentlich hohes Gut.
Angela Merkel. Und wir bleiben gleich in Deutschland. Bis in 3 Jahren soll im Westen die Zahl der Krippenplätze verdoppelt werden. Von 1/4 auf 500.000. Diese Zahlen gehen aus einer neuen Berechnung des zuständigen Bundesamtes hervor. Jedes dritte Kind soll damit einen Krippenplatz haben. Im Osten Deutschlands ist dieses Ziel bereits erfüllt. Dort gibt es einen Platz für jedes zweite kleine Kind. Weniger Atomwaffen, mehr Atomkraftwerke. So könnte man den Auftritt von UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon in New York zusammenfassen. Er sprach zur Eröffnung der Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag. Die zivile Nutzung der Atomkraft müsse sicherer und moderner werden, sagte Ban, und er sprach von einer Renaissance der Atomenergie. Dank ihr könne der wachsende Bedarf an Energie auf der Welt gedeckt werden und das ohne das Klima zu schädigen. Die Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag findet alle 5 Jahre statt und ihr hauptsächliches Ziel ist es, die Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern. Die beiden amerikanischen Fluggesellschaften United Airlines und Continental schließen sich zusammen. Die Wettbewerbsbehörde muss die Fusion allerdings noch genehmigen. Die neue Fluggesellschaft wird United heißen, 700 Flugzeuge besitzen und 90.000 Personen beschäftigen. Nach Einschätzung der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich dürfte es auf dem Arbeitsmarkt nach der Jahresmitte wieder aufwärts gehen. Die Beschäftigung dürfte dann wieder leicht steigen. Swiss ID, das ist das neue Zauberwort für jene, die Geschäfte in Zukunft sicher übers Internet abwickeln wollen. Der Bund hat heute den USB-Stick vorgestellt, der das kann. Damit sei ein großes Problem gelöst, sagt Christian Weber, der Projektleiter von Swiss ID.
Im Internet ist es eben schwierig nachzuweisen, wer man ist. Und mit der Swiss ID habe ich plötzlich die Möglichkeit zu wissen oder davon auszugehen, dass der auf der anderen Seite ist wirklich derjenige, der ihn ausgibt.
Auch mehrere Gemeinden führten heute die Swiss ID ein, etwa Solothurn, Oster, Olten und Zug. 22 sind es zurzeit. Die PostFinance, der Finanzableger der Post, wächst und wächst. In den ersten 3 Monaten dieses Jahres sind der PostFinance weitere gut 7 Milliarden Franken anvertraut worden. Insgesamt verwaltet die PostFinance nun 80 Milliarden Franken von Kunden. Der Schweizer Industriekonzern Fonrol steigt ins Solargeschäft ein. Mit einer neuen Technik wolle man eine billige, konkurrenzfähige Solarzelle produzieren, gab Fonrol bekannt. Ende Jahr soll ein Prototyp vorliegen, der beweglich und leicht sei und auf Dächern wie auch in der Autobranche eingesetzt werden könne. Entwickelt und hergestellt werden die Zellen im Kanton Thurgau. Dort sollen bis in 2 Jahren über 100 Stellen geschaffen werden. In Thailand ist Ministerpräsident Abhisit bereit, die Parlamentswahlen einen Monat vorzuziehen auf Mitte November. Ob dies der Opposition genügt, ist offen. Sie verlangt seit Wochen eine sofortige Auflösung des Parlaments und Neuwahlen innerhalb 3 Monaten. In einigen Ländern Afrikas werden immer wieder Albinos umgebracht, weil gesagt wird, dass einzelne von ihren Körperteilen Glück brächten. Jetzt sind in Burundi erneut 2 Albinos getötet und verstümmelt worden, eine junge Frau und ihr 4-jähriges Kind. In Burundi und im Nachbarland Tansania sind in den letzten 3 Jahren über 60 Albinos umgebracht worden. Der Streit ums Kopftuch macht auch vor den Fußballfeldern nicht Halt. Der Weltfußballverband, die FIFA, hat den Nachwuchsfrauen der iranischen Nationalmannschaft erlaubt, mit einer Art Kappe an der Jugendolympiade anzutreten. Das Kopftuch hatte der Verband dem iranischen Team verboten, weil man sich damit leicht verletzen könne und weil die FIFA keine religiöse Propaganda auf dem Spielfeld wolle. Das Turnier findet im August in Singapur statt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.608 Punkten. Das ist ein Minus von 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.102 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu 1.4329 gehandelt, der Dollar zu 1.0880. Das Wetter. Im Norden ist es morgen stark bewölkt und es regnet ab und zu. Ab 1500 bis 1800 Metern schneit es. Im Süden regnet es zum Teil intensiv. Die Temperaturen liegen bei 9 bis 12 Grad. Dazu bläst im Norden mancherorts eine starke Brise. Auch am Mittwoch regnet es in der ganzen Schweiz häufig bei 10 bis 14 Grad.
Leichte Entspannung und Erstaunen am Tag X plus 1. Reaktionen nach dem Hilfspaket für Griechenland. Und Buenos Aires ist nicht Athen. Was ist aus dem größten Staatsbankrott aller Zeiten geworden? Dann, großer Zusammenschluss mit welcher Bedeutung? United Airlines und Continental. Und große Bedeutung mit welcher Einigkeit? Der UNO-Atomgipfel über den Sperrvertrag. Weiter, Walfang in Nordrhein-Westfalen.
Wir sind so gerne hier in Nordrhein-Westfalen, wir sind so gerne hier in Nordrhein-Westfalen. Selbst Berlin an der Spree finde ich nicht so okay.
Mit Ministerpräsident Jürgen Röttgers auf Zuhörtour. Auch nichts für sensible Ohren, aber ein hochsensibles Projekt, Zürichs unterirdische Großbaustelle. Und Ärger in der Moschee. Wie ihr uns seht, sind wir gar nicht, sagen viele Muslime. Aber sie sagen es zu wenig laut. Deshalb gehen wir näher ran, nach Basel, in seine vielfältige muslimische Szene. Echo der Zeit, eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können unter drs.ch. Die Politiker haben dieses Wochenende in Sachen Griechenland vorgelegt. Ein 110 Milliarden Kreditpaket von Euroländern und IWF für 3 Jahre. Gespannt war man jetzt darauf, wie heute die Finanzmärkte reagieren würden. Vor allem, was mit den griechischen Staatsanleihen passiert, die wegen der Unsicherheit mit hohen Risikozinsen gehandelt wurden. Für Staunen sorgte die Europäische Zentralbank. Sie akzeptiert in nächster Zeit auch als Ramsch eingestufte griechische Anleihen als Sicherheit. Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer.
Aufschnaufen, aber noch kein Grund zum Jubeln. So kann man die Stimmung an den Finanzmärkten heute beschreiben. Im Mittelpunkt des Interesses standen heute einmal mehr die Risikoaufschläge für griechische Staatsanleihen. In den letzten Wochen waren diese im Vergleich zu den sicheren deutschen Anleihen extrem teuer. Seit Freitag sind die als Risikomaßstab geltenden 10-jährigen griechischen Staatsanleihen wieder billiger geworden. Der Risikoaufschlag ist von 662 Basispunkten auf knapp 580 Punkte deutlich gesunken. Trotzdem, noch immer sei die Nervosität groß, sagen Finanzanalysten. Die Anleger seien noch nicht überzeugt, ob die massiven Kredite der Euroländer Griechenlands Konkurs abwenden können. Kommt hinzu, dass die Parlamente der Euroländer diese Woche noch Ja sagen müssen zum Rettungspaket. Aufhorchen ließ heute Morgen ein Beschluss der Europäischen Zentralbank EZB in Frankfurt. Die EZB akzeptiert ab sofort griechische Anleihen selbst dann als Sicherheit, wenn Ratingagenturen diese, wie letzte Woche geschehen, als Ramsch oder Schrott bewertet haben. Das bedeutet, Griechische Banken können ihre Staatsanleihen ohne Einschränkung in Frankfurt hinterlegen und bekommen im Gegenzug zu äußerst günstigen Bedingungen frisches Geld. Sie bleiben also liquid. Damit können die Banken den innergriechischen Finanzmarkt am Laufen halten. Finanzanalysten bezeichnen diesen Schritt als wohl unvermeidbar, aber auch als äußerst unschön. Die Glaubwürdigkeit der EZB werde damit beschädigt. Lange hatte sich EZB-Präsident Trichet dagegen gewehrt, Griechenland als Sonderfall zu behandeln. Doch angesichts der zugespitzten Lage sind Europas oberste Währungshüter nun eingeknickt und stellen sich indirekt in den Dienst der Politik. Die Unabhängigkeit der EZB, wie sie Trichet immer wieder betont, ist damit angekratzt. Die überraschende Maßnahme der EZB wurde von den Finanzmärkten dennoch mit einer gewissen Erleichterung aufgenommen. Die Macht der Ratingagenturen im Fall Griechenlands ist damit ein wenig eingedämmt. Hört man sich heute bei Finanzanalysten um, so ist eines immer wieder zu hören. Die Märkte hätten im Moment genug von den vielen Worten der Politiker. Man lasse sich nicht von der Politik eine künstliche Beruhigung aufzwingen. Allein Fakten würden von Investoren berücksichtigt. Und die seien im Falle von Griechenland im Moment noch zu unklar. Erst wenn sich in den nächsten Wochen und Monaten zeige, dass die griechische Regierung die Sparauflagen auch umsetze, werde das Vertrauen langsam wieder zurückkehren.
Das große Hilfspaket beruhigt die Investoren an den Finanzmärkten wenigstens ein bisschen und das griechische Liquiditätsproblem ist gelöst, wenigstens vorläufig. Aber eine Garantie, dass es auch künftig ohne Umschuldung, ohne Verzicht der Gläubiger gehen wird, gibt es nicht. Was eine Umschuldung bedeuten kann, damit hat Argentinien seine Erfahrungen gemacht. Buenos Aires kündigte die Zusammenarbeit mit dem IWF auf und erklärte sich für bankrott. Die spätere Umschuldung 2005 kam Gläubiger teuer zu stehen. Sie verloren mit argentinischen Anleihen rund 60%. Das Thema ist bis heute nicht abgeschlossen. Es stehen neue Verhandlungen mit Gläubigern an. Ich sprach darüber mit Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann und fragte ihn, ob das wirklich ein Neuanfang war, wie ihn Ex-Staatspräsident Nestor Kirchner genannt hatte damals.
Das ist sie schon gewesen oder sie ist mindestens Teil davon gewesen, von diesem Neuanfang. Man darf nicht vergessen, Argentinien hat abgewertet, das war wahrscheinlich das größte, wichtigste Element im Zusammenhang mit der Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Und ab 2005, als es dann die Einigung mit einem Teil der Gläubiger gab, ging es natürlich dann auch wieder aufwärts.
5 Jahre ist das jetzt her, dass konkret diese Umschuldung über die Bühne ging. War sie denn aus heutiger Sicht erfolgreich?
Sie war teilweise erfolgreich, würde ich sagen, weil Argentinien jetzt ja dabei ist, gerade den letzten Teil der Gläubiger, die damals nicht mitmachen wollten bei der Umschuldung, auch zurückzuholen ins Boot. Insofern muss man schon sagen, die Umschuldung als solche bringt erst das volle Ergebnis, wenn diese letzte Einigung mit den Gläubigern eben auch gelingt. Und das kann nur heißen, dass diese Gläubiger auch etwa bereit sein müssen, auf 2/3 ihrer Guthaben zu verzichten und für den Rest sich auszahlen zu lassen mit Staatsobligationen, argentinischen Staatsobligationen mit langen Laufzeiten zwischen 10 und 30 Jahren.
Argentinien hat das Vertrauen bis heute an den Kapitalmärkten nicht zurückgewonnen. Woran konkret liegt das?
Das hängt schon entscheidend damit zusammen, dass man eben etwa 1/3 dieser ehemaligen Gläubiger noch nicht zufriedengestellt hat. Das heißt auch für die Finanzmärkte, dass ein Land, das technisch immer noch mit einem Teil seiner Gläubiger im Zahlungsausfall ist, eben nicht kreditwürdig ist. Und das genau will Argentinien ändern für die Zukunft. Und dazu kommt sicher auch, dass es nicht von Vorteil ist für Argentinien, mit dem Internationalen Währungsfonds heute nicht mehr direkt zusammenzuarbeiten zumindest. Und da gibt es dann eben auch fehlende Kontrollmöglichkeiten, um in die argentinischen Staatsfinanzen ganz besonders hineinzuschauen.
Sie sagten, diese Umschuldung sei teilweise erfolgreich gewesen. Wo konkret zeigen sich die Erfolge?
Die Erfolge zeigen sich daran, dass ganz, ganz bescheiden wieder investiert worden ist ab dem Zeitpunkt der Einigung mit den ersten 2/3 der Gläubiger. Argentinien leidet aber bis heute darunter, dass nicht richtig investiert wird, dass nicht groß investiert wird, sondern dass mehr oder weniger Kapitalpflege betrieben wird. Es gibt einige Automobilwerke, die etwas Geld wieder angelegt haben in Argentinien, um die Produktion zu erweitern. Aber das hängt im weitesten Sinne eigentlich stärker mit Brasilien und der Konjunktur, der Autokonjunktur in Brasilien zusammen, weil die Autoproduktion eben längst über verschiedene Länder aufgefächert ist.
Welche Folgen hatte denn dieser größte Staatsbankrott der Geschichte für die internationale Finanzarchitektur?
Ja, die Finanzarchitektur ist zum ersten Mal richtig erschüttert worden, weil Argentinien im Prinzip aus Protest gehandelt hatte damals, auch den Währungsfonds nicht dabei hatte, nicht an der Seite hatte, als es diesen Zahlungsausfall beschloss. Und dann hat man die Leute erstmal zappeln lassen, auch über 3 Jahre hinweg, bis dann die Regierung von Néstor Kirchner sich 2003 mit dem Währungsfonds und anderen Finanzinstitutionen geeinigt hatte.
Das heißt, das hatte tatsächlich auch Folgen für andere Staaten.
Es hatte insofern Folgen, dass Staaten, die von den Kapitalmärkten und von den Finanzorganisationen in einer ähnlichen Lage gesehen wurden, wie Argentinien eine Zeit lang war, dass da die Zinsen stiegen und dass vor allem die Risikozuschläge stiegen, was dann für die betreffenden Länder jeweils die Zinsen wieder verteuerte, also das Geldaufnehmen wurde noch teurer.
Informationen von Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann. Nun kommt es also zum erwarteten Großzusammenschluss in der amerikanischen Flugindustrie. United Airlines und Continental werden gemeinsam zur größten Fluggesellschaft der USA und zu einer der größten Airlines weltweit. Ob damit die echten strukturellen Probleme in der US-Luftfahrtbranche behoben werden? Dazu der Wirtschaftsredaktor Rainer Bohrer.
Es waren die üblichen Erklärungen und Parolen, mit denen die Verantwortlichen der alten und der neuen Fluggesellschaft heute die Großfusion begründeten.
This is a true merger of equals in every sense.
Die Partner seien gleichwertig, wurde Continental-Chef Jeffrey Smyzik heute nicht müde zu betonen. Allerdings, faktisch handelte es sich um eine Übernahme der kleineren Continental durch die größere United, die dafür gut 3 Milliarden Dollar in eigenen Aktien bezahlt. Dafür erhalten die United-Aktionäre dann auch 55% des Aktienkapitals der neuen Gesellschaft. Immerhin wurde bei der Besetzung des Top-Managements auf Ausgleich geachtet. So wird etwa Continental-Chef Smyzik Konzernchef der neuen United.
I didn't want him to marry the ugly girl, I wanted to marry the pretty one.
Er habe nicht das hässliche, sondern das schöne Mädchen heiraten wollen, sagt der alte Continental und neue United-Konzernchef. Ob die erst 2006 aus einem mehrjährigen Konkursverfahren entlassene United mit einem Verlust von 600 Millionen Dollar im vergangenen Jahr wirklich die bessere Partie ist, darf bezweifelt werden. Und auch Continental gilt als notorischer Verlustproduzent. Denn das Hauptproblem der Flugbranche, auch und vor allem in den USA, liegt in den chronischen Überkapazitäten. Zu viele Billig-Airlines machen den traditionellen Fluggesellschaften wie Continental und United das Leben schwer. Theoretisch müssen die Airlines Flugzeuge stilllegen, doch genau das habe der neue US-Fluggigant nicht vor, sagt der designierte Verwaltungsratspräsident Glenn Tilton. Im Netzwerk der beiden Unternehmen gäbe es keine Überlappungen.
I think the key is to understand what we're trying to say here is we don't overlap. If you think about that, you'll understand why it is that nothing is being removed, because we don't overlap.
Nichts würde aus dem Liniennetz entfernt, sagt Hilton, zurzeit noch Präsident der alten United. Wie dennoch die neue United nach der Fusion pro Jahr mindestens 1 Milliarde Dollar einsparen will, wurde heute nicht klar. Auch wenn Doppelspurigkeiten in Management und Administration beseitigt werden und wenn die Flugzeuge besser eingesetzt werden, ein so hoher Betrag wird dabei kaum herausschauen. Und so bleiben auch nach der jüngsten Fusionsankündigung von United und Continental viele Fragen offen. Zwar entsteht ein neuer Fluggigant, der mit einem Umsatz von 29 Milliarden Dollar und 90.000 Angestellten größer ist als Delta, die bisherige Nummer 1 in den USA. Die neue United kann von der Größe her auch in der Liga von Lufthansa, Air France KLM oder British mithalten. Doch das jahrzehntelange Leiden der US-amerikanischen Fluggesellschaften wird damit kaum ein Ende nehmen.
Rainer Bohrer. Selten geht es bei internationalen Verhandlungen um so viel wie jetzt beim UNO-Atomgipfel in New York. Gegen 190 Länder haben sich versammelt, um den internationalen Atomsperrvertrag zu erneuern und zu stärken. Wenn sie scheitern, dürften schon sehr bald immer mehr Länder und Terrororganisationen Atomwaffen besitzen, mit katastrophalen Folgen. Die Staaten wissen um diese Gefahren, doch das heißt noch lange nicht, dass sie sich auch einigen werden. Fredrik Steiger.
Beobachter stimmen überein. Der Atomsperrvertrag steht auf der Kippe. Dabei ist er das einzige Abkommen, das verhindern soll, dass es weltweit immer mehr Atomwaffen gibt. Das rief UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon zum Auftakt der Verhandlungen in Erinnerung.
The Nuclear Non-Proliferation Treaty is one of the most important multilateral accords in history.
Er hält es für eines der wichtigsten Abkommen in der Geschichte. Doch zunehmend werden dessen Bestimmungen verletzt. Der 40-jährige Vertrag war zwar zunächst recht wirkungsvoll, doch in jüngster Zeit wird er immer stärker ausgehöhlt. Er müsste nun unbedingt während der vierwöchigen Verhandlungen am UNO-Hauptsitz in New York bekräftigt und gestärkt werden.
5 years ago, we gathered here for a similar review conference and failed.
Vor 5 Jahren habe man das versucht, sei aber völlig gescheitert. Diesmal müsse man Erfolg haben, so der UNO-Chef. Die politische Atmosphäre sei heute besser, sagt gegenüber Schweizer Radio DRS der Vorsitzende bei den Verhandlungen, der philippinische Spitzendiplomat Libran Kabaktulan.
We have certainly a very good political atmosphere.
Vor allem, weil sich die atomaren Supermächte USA und Russland zu ersten Abrüstungsschritten entschlossen hätten. Außerdem sehen heute, anders als vor 5 Jahren, viele Regierungen, wie realistisch und damit bedrohlich die Weiterverbreitung von Atomwaffen sei. Er rechne daher mit einem Erfolg.
I expect success, but this is a guarded optimism in my part.
Aber er relativiert gleich und spricht von begrenztem Optimismus. Viele der fast 190 beteiligten Staaten müssten ihre Ausgangspositionen ändern. Noch seien die Gräben breit.
A wide gap in position do exist. So unless they change some of their positions, we are doomed.
Zugeständnisse machen müssen alle. Denn der ganze Atomsperrvertrag beruht auf einem Tauschhandel. Erstens müssen die legalen Atommächte abrüsten. Zweitens verzichten im Gegenzug alle übrigen Staaten auf Atomwaffen. Drittens helfen die Atomstaaten den anderen bei der zivilen Nutzung der Atomenergie. Gefordert sind laut dem Verhandlungsvorsitzenden Kabaktulan zuallererst die Atommächte.
They have to be focused on the ultimate objective of total elimination of nuclear arms. It is a realistic aim.
Die totale nukleare Abrüstung müsse ein glaubhaftes Ziel sein und kein leeres Versprechen.
It is for everybody to join in. Maybe at the later stage, but
alle anderen Staaten müssten ihrerseits im Atombereich totale Transparenz herstellen und weit strengere Kontrollen durch die UNO-Atombehörde IAEA zulassen als bisher. Dann muss ein Austritt aus dem Atomsperrvertrag, wie in Nordkorea beschlossen und möglicherweise bald auch der Iran, harte Konsequenzen haben. Zudem sollen die Staaten auf ihr Recht verzichten, heikle Prozesse im Nuklearkreislauf wie die Urananreicherung oder die Wiederaufbereitung selber durchzuführen. Das soll multilateral und unter IAEA-Aufsicht geschehen. Diesen Ambitionen stehen viele Stolpersteine im Weg. Etwa die vorläufig erst zaghafte nukleare Abrüstung von Russland und den USA. Und die Weigerung der übrigen legalen Atommächte China, Frankreich und Großbritannien nachzuziehen. Dann die illegalen Atomwaffen in Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea, die alle nicht Mitglieder des Atomsperrvertrags sind. Schließlich das oft bekräftigte Ziel eines atomwaffenfreien Nahen Ostens, das Makulatur blieb. Bisher wegen Israel, künftig wohl auch wegen des Irans. All das mindert die Bereitschaft vieler Nicht-Atomwaffenstaaten, weit strengere Vorschriften als bisher zu akzeptieren. Weshalb sogar der Zweckoptimismus von Libran Kabaktulan wankt. Er schließt nämlich nicht aus, dass wegen des Streits um das iranische Atomprogramm die ganzen Verhandlungen platzen könnten.
It will really be sad if not Iran or a few others or other else will come out and strongly and really block.
Es wäre bitter, sagt er, wenn der Iran und ein paar Verbündete die Verhandlungen blockierten und damit den Fortschritt für die Menschheit.
Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Untertauchen in Zürichs Erdreich und Eintauchen in Basels muslimische Szene. Zuerst aber NRW. Es war eine Sensation, als Jürgen Rüttgers vor 5 Jahren in Nordrhein-Westfalen an die Macht kam. Denn mit seinem Sieg bei der Landtagswahl setzte der CDU-Politiker einer fast 40-jährigen Vorherrschaft der SPD ein Ende. Die Niederlage hatte für die Sozialdemokraten bittere Folgen. Wenig später verloren sie bei der Bundestagswahl ihre rot-grüne Mehrheit in ganz Deutschland. Doch seither hat die Beliebtheit des selbsternannten konservativen Arbeiterführers Rüttgers gelitten. Und das ist nicht nur sein Problem, sondern auch jenes der CDU in Berlin. Selbst von dort aus wurde deshalb der Wahlkampf für NRW, das bevölkerungsreichste Bundesland, geführt. Rüttgers und die CDU stehen gemeinsam vor einer Schicksalswahl. Ursula Hürzeler.
Jürgen Rüttgers ist eher ein spröder Typ. Im Wahlkampf wirbt er deshalb vor allem mit seiner Kompetenz. Sachlich, nüchtern spricht er über die Finanzprobleme, die Bildungsoffensive oder die Ärzte, die lieber in der Stadt als auf dem Land praktizieren. Doch beim Karneval in Aachen sprang der 59-Jährige über seinen Schatten und präsentierte sich plötzlich als Rockstar.
Wir sind so gerne hier in Nordrhein-Westfalen, wir sind so gerne hier in Nordrhein-Westfalen. Selbst Berlin an der Spree finde ich nicht so okay, wie das Land zwischen Rhein und Ruhr. Wir sind so gerne
Jürgen Rüttgers zieht in diesem Wahlkampf alle Register. Er will unbedingt Ministerpräsident bleiben und er weiß, dass es schwierig wird. Die SPD hat in ihrem einstigen Stammland wieder zugelegt und die FDP, Rüttgers Koalitionspartner, schwächelt. Dazu kommt, dass der Stolperstart der neuen Regierung in Berlin viele Wähler vergrault hat. Eine Stimmung, die leicht auf den CDU-Mann in Düsseldorf überschwappen könnte. Jürgen Rüttgers warnt bei seinen Auftritten denn auch davor, jetzt Denkzettel zu verteilen. Doch im Wahlkampfbus macht er klar, dass er die bundespolitische Signalwirkung durchaus sieht.
Es ist für Nordrhein-Westfalen eine Schicksalswahl. Die Frage, wie es hier weitergeht, die Frage, wie Nordrhein-Westfalen als das größte Bundesland sich positioniert gegenüber der Bundespolitik, gegenüber Berlin, ist schon eine Frage, die nicht nur die politische Landschaft in Nordrhein-Westfalen massiv beeinflusst, sondern natürlich auch die Bundespolitik.
Es ist ein merkwürdiger Wahlkampf. Bei der sogenannten Zuhörtour des Ministerpräsidenten geht es zwar auch um landespolitische Fragen, doch für heiße Köpfe sorgen andere Themen. Fast täglich berichten Blogger im Internet über CDU-Affären, die viele Wähler verunsichern. Dazu kommt die Sorge über die Finanzkrise und die milliardenschwere Rettungsaktion für Griechenland. Zu allem muss Jürgen Rüttgers Stellung nehmen und er tut es auch.
Die Leute sagen, diejenigen, die diese Krise verursacht haben, die müssen auch sich bei der Aufarbeitung der Krise finanziell beteiligen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt und ich glaube, dass die Leute recht haben.
Jürgen Rüttgers hat in Nordrhein-Westfalen gepunktet, weil er sich stets sozialer gab als der Rest der CDU. Doch mit der SPD-Spitzenkandidatin Hannelore Kraft hat er nun eine Konkurrentin, die ihm gefährlich wird. Die ehemalige Wissenschaftsministerin aus dem Ruhrpott hat mittlerweile gleich hohe Sympathiewerte wie der amtierende Ministerpräsident und nach den Umfragen würden die Leute in Nordrhein-Westfalen wieder am liebsten von Rot-Grün regiert. Dass es dazu kommt, ist eher unwahrscheinlich. Im Moment gibt es für sie keine Mehrheit. Die fehlt allerdings auch der regierenden CDU-FDP-Koalition. Trotzdem bleibt Jürgen Rüttgers zuversichtlich.
Das wird ein Rennen, das in den letzten Tagen entschieden wird, aber wir werden es gewinnen.
Alles andere wäre auch eine Niederlage für Bundeskanzlerin Merkel. Denn wenn es in Nordrhein-Westfalen zu einem Machtwechsel käme, verlöre die christlich-liberale Koalition in Berlin ihre Mehrheit in der Länderkammer. Dann würde das Regieren noch schwieriger.
Im Schatten der NEAT kommt die zweitgrößte Baustelle der Schweiz, die der sogenannten Durchmesserlinie in Zürich, gut voran. Ein Tunnel von Oerlikon zum Hauptbahnhof, ein neuer unterirdischer Bahnhof und die längste Eisenbahnbrücke der Schweiz sind am Entstehen. 800 Millionen der 2 Milliarden Franken Kosten sind schon verbaut. Klaus Ammann von der Großbaustelle direkt unter dem Herzen der größten Schweizer Stadt.
Im Lärm des Bahnbetriebs fällt der Baulärm kaum auf. Doch ein paar Meter tiefer im Rohbautunnel, direkt unter dem Zürcher Hauptbahnhof, ist er ohrenbetäubend. Armierungseisen werden zugeschnitten und verlegt, Betonwände gegossen, riesige Bagger schaufeln Erdmaterial auf ein Förderband. Mittendrin steht Gesamtprojektleiter Roland Kobel.
Was wir hier machen, ist der Aushub für den künftigen Bahnhof Löwenstraße. Wir stehen hier eigentlich über dem Perronraum und von hier geht es noch 12 Meter runter. Und dieser Hohlraum wird jetzt geschaffen, indem das Material ausgegraben wird. Und dann, wenn dann der Hohlraum da ist, dann wird er mit den Perrons, mit den Gleisen ausgerüstet.
Von hier aus fahren in 4 Jahren S-Bahnen und Fernverkehrszüge Richtung Westen. Um sie kreuzungsfrei auf ihre Strecke, zum Beispiel nach Bern, zu bringen, bauen die SBB über dem Schienendschungel vor dem Hauptbahnhof eine neue Brücke. Mit 1,2 Kilometern die längste Eisenbahnbrücke der Schweiz. Auf der anderen Seite, im Osten des neuen Bahnhofs Löwenstrasse, direkt unter den Bahnhof-Restaurants, wird die Ankunft der Tunnelbohrmaschine aus Oerlikon vorbereitet. Roland Kobel.
Indem wir eine Serie von 7 Mikrotunnels bauen und somit Setzungen an der Oberfläche mit Sicherheit ausschließen können.
Sprich, relativ kleine Tunnelbohrmaschinen bohren einen Schirm aus Stollen. In dessen Schutz wird sich die große Tunnelbohrmaschine ab Juni unter der Limmat hindurch bis zum Hauptbahnhof durchfressen. Das alles wäre schon in der offenen Landschaft hochkomplex. Mitten in der Stadt ist es eine logistische Herkulesaufgabe.
Wir haben Läden, die weiterhin betrieben werden müssen. Wir haben Nachbarn, die weiterhin schlafen wollen. Und daneben müssen wir bauen.
Das heißt, auch Baumaschinen müssen durch den Stadtverkehr an Schutt abtransportiert werden. Bis jetzt läuft an der Zürcher Durchmesserlinie laut Projektleiter Roland Kobel alles nach Plan. Den Rückstand, den der Defekt einer kleinen Tunnelbohrmaschine im letzten Sommer direkt unter dem Bahnhofplatz verursachte, haben die Bauleute unterdessen aufgeholt. Während unter Tag gebohrt, gebackert und betoniert wird, registrieren an der Oberfläche Sensoren jede Bewegung des Erdreichs zur Sicherheit.
Wir kontrollieren über 4000 Punkte rund um die Uhr, rund um den Bahnhof und stellen jede Veränderung sofort fest.
Im Notfall könnte so sofort reagiert werden. Bis jetzt war das nicht nötig und in der großen Halle oben ist auch heute kaum zu spüren, dass unten Schienen verlegt werden, damit auf dem größten Bahnhof der Schweiz ab 2015 noch ein Drittel mehr Züge verkehren können als bisher.
Eurocity nach Zug Alt Goldau, Bellinzona, Mailand, Gleis 7.
Inzwischen ist es 18.33 Uhr geworden, das Echo-Dossier zum Thema Islam. Und der kommt in der Schweiz nicht aus den negativen Schlagzeilen. Burka, Scharia, radikale Konvertiten und Minarette vor bald einem halben Jahr, die Minarettabstimmung. Dabei geht es stets um eine fundamentalistische Lesart des Islams, die versucht, die jahrhundertealten Botschaften des Korans wortgetreu in unserer westlichen Gesellschaft anzuwenden. Anders gesagt, es geht immer um eine ganz kleine Minderheit der hiesigen Musliminnen und Muslime. Was aber meint die überwältigende Mehrheit? Wie ist muslimisches Leben in der Schweiz überhaupt organisiert? Was sind die tatsächlichen Probleme der drittgrößten Religionsgemeinschaft? Wir wollen in den nächsten Wochen diesen Fragen nachgehen in einer Serie von Beiträgen zum Islam in der Schweiz. Den Auftakt machen wir mit einem Rundgang durchs muslimische Basel, das in den letzten Wochen ebenfalls in den Schlagzeilen war. Philipp Scholkmann war dort und fand eine äußerst vielschichtige und zersplitterte Welt.
Ein paar Tramstationen stadtauswärts hinterm Bahnhof.
Münchensteiner Straße.
Ein Parkhaus, eine Tankstelle und ein Möbellager, das ist die Nachbarschaft, in der ein Teil der türkischen Gemeinde Basel seit 20 Jahren zu Allah betet. Uns wird der Zutritt verwehrt. Nicht, weil hier irgendetwas Ungesetzliches geschehen würde. Der Moscheeverein im Dreispitz hat sich im Gegenteil in den letzten Jahren stets bemüht, auf die Öffentlichkeit zuzugehen. Doch nun müssten erst mal ein paar Dinge geklärt werden, sagt der Präsident, der uns nicht empfangen will. Er meint, die Medienberichte und die politische Aufregung über angebliche Hasspredigten in Basel, über Fundamentalisten, die die Scharia einführen wollten, das hat offensichtlich Spuren hinterlassen und Misstrauen geschürt. Semih Kutluka versteht nicht die Gesprächsverweigerung des Präsidenten, wohl aber die Irritation.
Sehr oft wird an der Realität vorbei
berichtet. Also nicht nur in den Medien, auch in den Gesprächen, die man ja unter Freunden und Bekannten hat.
Kurt Luca macht die Rechnung. Nur ein paar tausend Muslime in der Schweiz seien überhaupt in Moscheevereinen organisiert, von denen wiederum nur eine Handvoll einen schriftgetreuen, fundamentalistischen Islam predigten.
Wenn man das in Bezug stellt zu diesen 350.000, sagt man die Zahl, von Muslimen, dann ist das eine ganz kleine Minderheit und ich vermisse es manchmal in der öffentlichen Diskussion, dass man diesen Punkt hervorhebt. Die Realität und die Diskussion, die ist teilweise ein bisschen verschieden.
Semi Kutluka ist Jurist und Gewerkschafter, hier geboren, hier aufgewachsen als Sohn türkischer Einwanderer und durchaus gläubig, aber so wie die große Mehrheit eben, sagt er. Er befolgt den Fastenmonat Ramadan und geht dann und wann zum Freitagsgebet. Warum aber überlässt diese große Mehrheit die Medienhoheit über den Islam bis jetzt fast vollständig ein paar fundamentalistischen Konvertiten? Das ist ein Problem, sagt Kutluka.
An dem müssen wir arbeiten, dass man hinsteht und sagt, du, das finden wir nicht gut, diese Dinge verurteilen wir selber auch. Und dann hat auch die Bevölkerung ein Gespür mit der Zeit, ah ja, die wenigen, die extrem sind, die gehören nicht dazu.
19.000 Muslime zählen die Behörden des Stadtkantons inzwischen, 10% der Gesamtbevölkerung. Das ist eine statistische Dichte wie nirgendwo sonst im Land. In der Greifengasse der Einkaufsstraße in Kleinbasel. Schwer bepackte Mütter mit traditionellen Kopftüchern, modisch gekleidete Teenager, die nie etwas anderes gekannt haben als die postmoderne Konsumgesellschaft. Aber auch junge Frauen, die kunstvoll ihren Kopf verhüllen und so umso demonstrativer ihren Glauben zeigen. Gibt es da ein muslimisches Gemeinschaftsgefühl? Kaum. In einer Wohnstraße in Kleinbasel gehen die Türen auf. Der albanischsprachige Moscheeverein wählt eine ganz andere Strategie als der türkische.
Freut mich sehr, dass Sie gefunden haben, Zeit, uns zu besuchen.
Minir Ali, der Sekretär, zeigt uns die umgebaute Erdgeschosswohnung, Altbau. Die Einrichtung ist schlicht. Es gibt Regale für die Schuhe, Waschbecken, ein paar Teppiche. Der eigentliche Gebetsraum ist klein, wie die Wohnstube, die er wohl früher mal war. Dicht an dicht sitzen hier in drei Reihen vielleicht 30 Betende, ältere und jüngere Männer. Weitere 20 müssen hintereinander im Flur kauern, ohne Blick auf die Gebetsnische oder das Vortragspult des Imams.
Das Buch, was er jetzt vor sich hat, Fiqh heißt das Buch, das erklärt verschiedene Hadithen, also sprich Aussagen des Propheten.
Der Vorsänger beschreibt uns den Ablauf. Nach der religiösen Unterweisung durch den Imam hebt er selbst zum Gebetsruf an. Viermal nacheinander die Anrufung Allahs des Allmächtigen, anschließend das eigentliche Mittagsgebet. Minir Ali, der Vereinssekretär, kam in den 80er Jahren aus Mazedonien. Er war Geschäftsleiter im Gasgewerbe. Nach dem Mittagsgebet zeigte er uns die Schaukästen mit den Namen der Spender.
Also hier nur der Imam ist fest angestellt, die anderen sind alles freiwillige Arbeiter. Alles machen die Freiwillige.
Anders als andere muslimische Vereine erhält der Albanischsprachige keine staatliche Unterstützung aus der Heimat. Er muss Jahr für Jahr die 80.000 Franken selber auftreiben, für den Lohn des Imams und für die Miete des Lokals. Albaner aus Mazedonien, aus dem Kosovo, aus Albanien selbst, aus Serbien kommen hierher. Fürs Gebet, aber auch für den Kontakt mit Landsleuten, sagt Minir Ali.
Wird unterrichtet für die Kinder, für die älteren Leute, wo die haben keine andere Wahl, wo müssen sie gehen, die kommen hier beten, die finden hier Freundschaft, die finden hier Kollegen, die finden hier Familie. Manche sind, wo die gerne auch, ja, wir haben Hobby, als Hobby da wird gespielt Schach oder wird am Fernseher geschaut oder Zeitung gelesen.
Religiöses Zentrum und sozialer Treffpunkt für die Landsleute, darin unterscheidet sich der albanische Moscheeverein nicht von den anderen. Viel mehr als alle religiösen Bruchlinien innerhalb des Islams sind es diese unterschiedlichen Kulturen, Nationalitäten, teils sogar politischen Strömungen, die das muslimische Gemeinschaftsleben in Basel prägen, wie überhaupt in der Deutschschweiz. Mehr als ein Dutzend solcher Moscheevereine gibt's in der Stadt, darunter auch zwei arabische. Doch mit dem arabischen Kulturraum hat das muslimische Leben hierzulande wenig zu tun. Die Muslime in der Deutschschweiz stammen fast alle vom Balkan oder aus der Türkei, mit ihren eigenen Traditionen und eigenen Konflikten. Im Stadtcasino kommt einer der Konflikte auf die große Konzertbühne. Ein musikalisches Epos wird aufgeführt in einer lange unterdrückten und nun vom Aussterben bedrohten Sprache aus dem Osten der Türkei. Saza heißt sie. Der Abend ist ein kultureller Höhepunkt für die alevitische Gemeinde Basels. Die Aleviten haben einen Glauben, der von vielen gar nicht mehr als Islam anerkannt wird, auch von manchen Aleviten selbst nicht, sagt Sibel Arslan. Sie kam als Kind in die Schweiz, inzwischen ist sie 30 und Grossrätin in der Fraktion der Grünen.
Die Aleviten gehen nicht in die Moschee, die Aleviten haben keine Kopftücher, die absolute Gleichberechtigung von Mann und Frau, Natur steht über allem. Die Aleviten sagen, der Gott oder der Heilige befindet sich im Menschen selber. Und das, würde ich sagen, behauptet der Islam nicht so.
Basel ist eines der wichtigen Diaspora-Zentren dieser alevitischen Kultur. Und auch wenn die Aleviten selbst hadern, von außen werden sie zur muslimischen Gemeinde geschlagen. Eine Facette mehr in dieser Gemeinschaft, die keine ist, von der aber zunehmend verlangt wird, dass sie zu einer gemeinsamen Stimme findet. Doch dazu wirkt sie viel zu zersplittert und beschäftigt mit sich selbst. Sibel Arslan versteht das und bedauert es.
Genau, deshalb verlieren sie eigentlich an Kraft. Sie sind recht schwach, weil sie auch in kleinen Vereinen oder Moscheen organisiert sind. Und vielmehr sind sie mit dem, mit diesen ganzen Vereinstrukturen, mit ihren Mietzinsen und so weiter beschäftigt.
Dennoch, eine neue Generation löst die der Gründer ab, eine, die hier zur Schule ging und zwischen den Kulturen übersetzen kann. Semi Kutluka hofft auf sie, um das Misstrauen abzubauen, das sich auf beiden Seiten festgesetzt hat.
Ein Punkt ist natürlich, dass die Zweit-Dritt-Generation sich auch einen Ruck geben muss, mitzumachen. Also so im Prinzip ein Aufruf an alle Jungen, oder Jüngeren, sage ich mal, Muslime, die sich vielleicht ärgern ab der Berichterstattung oder ab der Meinung der Öffentlichen, dann muss man halt selber auch mitmachen.
Mini Ali hat derweil ganz konkrete und praktische Sorgen. Der Sekretär des albanischen Moscheevereins wünscht sich einen größeren Raum und damit würdigere Bedingungen für den Gottesdienst. Doch so wie die Dinge liegen, scheint das Misstrauen in Basel dafür noch zu groß.
Also wir haben Schwierigkeit. Sobald wird gefragt, für was wird benutzt, dann wird uns gesagt, wir schauen weiter und haben wir bis jetzt viel Absage, ne? Und darum wir sind gezwungen, hier zu bleiben, bis also gefunden ein großes Objekt. Ne?
Das war ein Dossier aus dem muslimischen Basel von Philipp Scholkmann. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Thomas Kropf, am Mikrofon Simon Fazer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.